Ja, stehe ich schon wieder hier. Kennt ihr das, wenn eure Lesezeichen sich in eurem Reißverschluss verheddern? Wir kriegen das hin. Oder auch nicht. Hat aber Federn gelassen. Ja. Es geht um Heiligkeit. Und wir haben gerade schon in dem Wortbeitrag gehört, irgendwie ist das ja so ein antiquierter Begriff. Können wir damit noch wirklich was anfangen? Was ist das überhaupt? Und Waldemar hat zu Beginn die Verse aus 1. Petrus vorgelesen, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 13 bis 16. Aber ich möchte heute in meinem Teil mich gar nicht so sehr um die Verse 13, 14 und 15 und auch 16 nicht so ganz beschäftigen, sondern eigentlich nur mit den vier Worten ganz am Ende von Vers 16, wo Gott zitiert wird, wo er sagt, denn ich bin heilig. Ja, woran denken wir, wenn wir das Wort heilig hören? Ich sagte eben, es ist, oder wie in diesem Wortbeitrag stand, es ist ein antiquierter Begriff. Ich finde, er hat auch irgendwie oft so etwas leicht Mystisches. Er wurde, finde ich, mythisiert. Man kennt das im Heiligenschein oder wir kennen das aus der Kirche, der Heilige Sankt, so und so. Aber so richtig was anfangen können wir mit diesem Wort nicht mehr. Jetzt sagt Gott aber über sich hier in Vers 16, ich bin heilig. Er hebt den Anspruch an sich, heilig zu sein. Und nicht nur das, wir können in Samuel Kapitel 2, Vers 2, da können wir das Dankesgebet von Hannah lesen. Und da sagt Gott über sich, dass er allein heilig ist. Also erhebt er nicht nur den Anspruch, heilig zu sein, sondern erhebt auch den Anspruch, alleine heilig zu sein. Und das wird dann wirklich interessant. Des Weiteren können wir aber auch in der Bibel lesen, dass Menschen heilig sein können, in irgendeiner Art und Weise, dass Orte heilig sein können, ja sogar Gegenstände können heilig sein oder geheiligt. Und das ist die Sache. In der Bibel wird dieses Wort heilig oft in allen möglichen Formen verwendet. Das ist ja das Wort heilig, das Wort geheiligt, oder wenn jemand heilig ist. Und ja, wir wollen da heute einfach mal vielleicht ein wenig aufräumen. Und im Grunde genommen hat dieses Wort heilig zwei Bedeutungen. Wenn wir, da lohnt sich wieder der Blick in den Grundtext. Wenn wir das Wort heilig lesen, dann kann das, ja, im Griechischen einfach, können das zwei unterschiedliche Wörter sein, die auch eine unterschiedliche Bedeutung haben. Es gibt einmal heilig als rein kulturellen, gesellschaftlichen Lebenswandel im Einklang mit Gottes Geboten. Und dann gibt es dieses Wort heilig in seiner Grundform. Und das ist ja Thema eben meiner Predigt, in dieser Predigt, und darum soll es darum gehen. Ja, um ein Wort und um einen Begriff zu verstehen, lohnt es sich oft, das Gegenteil anzusehen. Ich werde nachher in meiner Predigt das Wort Integrität auch einmal verwenden und ich bin mir sicher, es sind nicht alle hier, die dieses Wort verstehen. Und einfach um als ein Beispiel zu geben, um dieses Wort Integrität zu verstehen, hilft es sich, das Gegenteil anzugucken. Was ist, wenn jemand keine Integrität aufweist? Das ist zum Beispiel, wenn das Tun eines Menschen nicht mit dem übereinstimmt, was er sagt, was er über sich vielleicht sagt. Wenn es aber übereinstimmt, dann hat dieser Mensch Integrität. Und so lohnt es sich auch bei dem Begriff heilig, sich eben das Gegenteil anzusehen. Und eine worttreue Übersetzung dieses gegenteiligen Begriffes haben wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 29. Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmer die Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit den Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Nun zugegeben, dieses Wort gemein hat irgendwie nicht so die tiefe Bedeutung im Deutschen, wie es das vielleicht damals im Griechischen oder auch eventuell im Hebräischen hatte. Aber das ist tatsächlich genau das gegenteilige Wort. Was es auch bedeuten kann, das lesen wir in Matthäus Kapitel 15. Ich lese es einmal vor. Und da wird das Ganze dann schon deutlich klarer. Vers 18 und 19, Matthäus 15, 18 und 19. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerung. Das, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Und hier haben wir wieder dieses gegenteilige Wort. Es kann also bedeuten, gemein, gewöhnlich, unrein, sündig. Im Allgemeinen unmoralisches Verhalten. Und wenn wir uns jetzt heilig in seiner Grundform angucken und einfach das in diesem Kontrast sehen, dann wird es, ja, wird die Bedeutung sehr schnell klar. Wenn wir uns eben diesen Begriff der Sünde, dieses Unreine, dieses Sündige angucken. Und ich finde, die beste Definition von heilig steht auch in Hebräer, Kapitel 7, Vers 26. Und da wird von Jesus gesprochen, als Hohepriester, wenn er dann sein Hohepriesteramt einnimmt, oder er hat es schon eingenommen. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Heilig, unschuldig, unbefleckt und abgesondert. Man könnte meinen, das ist eine Aufzählung von unterschiedlichen Begriffen, aber das stimmt nicht ganz. Denn alle diese Wörter, die wir hier lesen, haben im Kern dieselbe Bedeutung. Ist jemand unschuldig in diesem Sinne, in einem moralisch richtigen Sinne, dann ist er auch unbefleckt. Ist er unbefleckt, ist er abgesondert von den Schuldigen. Ist er abgesondert, ist er heilig. Ist er heilig, ist er unschuldig. Und so kann man diese Wörter untereinander austauschen. Und so haben wir hier eine schöne Definition von dem Wort heilig. Es bedeutet unschuldig, unbefleckt und abgesondert. Heilig sein hört sich schön an. Die Bibel spricht öfters davon, dass wir heilig sind. Und für uns ist das auch schön. Aber so mehr ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass Gott heilig ist, desto trauriger wurde ich. Weil es ist eigentlich traurig, dass Gott heilig ist. Das ist vielleicht eine erstmal merkwürdige Aussage, aber macht euch mal Gedanken darüber. Wir haben gerade gesagt, dass Heiligsein Absonderung bedeutet. Absonderung bedeutet Trennung. Aber wollte Gott nicht eigentlich Gemeinschaft mit uns haben? Wenn wir über Gottes Heiligkeit sprechen, dann müssen wir auch über unsere Sünde reden. Weil ohne Sünde gibt es keine Heiligkeit. Ist auch irgendwo logisch, denn wovon sollte man befleckt oder schuldig sein, wenn es keine Sünde gibt? Wovon sollte ich mich absondern, wenn nicht von der Sünde? Nun gibt es aber Sünde und folglich muss Gott heilig sein, um, und hier das Wort, seine Integrität, seine göttlichen Eigenschaften zu wahren. Ja, ein Beispiel. Wie kann Gott gerecht sein, wenn er Ungerechtigkeit in seiner Gegenwart duldet? Das wäre ein Anklagepunkt, den wir vor ihn bringen können. Gott sondert sich aber ab. Er trennt sich von der Sünde. Und Trennung kann in zwei Richtungen funktionieren. Und zwar, wenn ich etwas habe, was mich vielleicht zur Sünde verführt, ein Ort, dann kann ich mich von diesem Ort entfernen. Dann kann ich mich von diesem Ort absondern. Ich kann aber unmöglich an diesem Ort bleiben und diesen Ort entfernen. Das kann ich zum Beispiel mit Gegenständen tun. Ich kann Gegenstände, die mich vielleicht zur Sünde verleiten, entfernen. Und so kann ich mich von der Sünde absondern und so hat Gott es auch getan. Und das können wir ja im Buch der Anfänge, im ersten Buch Mose lesen, fast ganz am Anfang, Kapitel 3, Vers 24 das erste Mal, dass Gott sich von der Sünde absondert. Kapitel 3, Vers 24. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir lesen es das erste Mal. Gott entfernt den Menschen. Ein zweites Mal können wir es lesen in Kapitel 4, ein bisschen weiter, 14 und 16. Dort geht es um die Geschichte von Kain und Abel. Und da sagt Kain: Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Ein weiteres Mal, dass Gott einen sündigen Menschen entfernt. Es geht weiter. 1. Mose Kapitel 6, Vers 7. Wir befinden uns in der Sintflut. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott entfernt den Menschen schon wieder. Und ein letztes Mal können wir es in Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 lesen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist das jähe Ende. Gott entfernt den Menschen ein letztes Mal. Jetzt gibt es dabei eine Problematik des Entfernens, des Absonderns. Wohin entfernt Gott die Menschen, wenn er doch allgegenwärtig ist? So eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kann sich Gott von Sünde trennen, wenn nicht räumlich? Und Gott trennt sündige Menschen von sich durch Gericht. Das zeigt, oder wenn Gott Gericht anwendet über Menschen, dann zeigt das eine nicht vorhandene Toleranz von Sünde. Die Trennung von den Menschen, also wenn der Menschen wegschickt, und das tut er, um heilig zu bleiben, das äußert sich in Gericht, da er sich ja nicht räumlich trennen kann. Und es gibt da so eine These. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie falsch ist. Sie wird aber oft vertreten. Ich habe sie selber vertreten. Sehen viele anders, aber ich bin bereit zu diskutieren. Ich bin gut vorbereitet. Wer will, nachher gerne. Aber es gibt diese These, dass das Schlimme an der Hölle ist, dass Gott abwesend ist. Dass Gott nicht da ist. Aber wir haben ja eben geklärt, dass Gott ja allgegenwärtig ist und dass er Menschen eigentlich nicht wirklich räumlich von sich trennen kann, sondern diese Trennung sich in Gericht äußert. Und wiedergeborene Christen, so auch ich, können sich ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Ja, das ist eine schlimme Vorstellung für uns. Also scheint das für uns die schlimmste Strafe, Trennung von Gott. Also die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. So habe ich gedacht. Nur jetzt ist das Problem, nicht wiedergeborene Menschen können sich aber gar nicht vorstellen, wie ein Leben mit Gott ist. Also kann die Abwesenheit Gottes auch nicht die schlimmste Strafe für sie sein, weil sie in diesem Zustand sowieso schon immer gelebt haben. Die schlimmste Strafe für einen Menschen, das Schlimmste, was er tun kann, ist, mit unbezahlten Sünden vor Gott zu treten. Er muss sich strafen. Sonst würde er sie tolerieren und seine Heiligkeit und damit seine Integrität verlieren. Wenn du mit unbezahlten Sünden vor Gott trittst, ist Gott die Hölle für dich. Gott hasst Sünde und er muss sie bestrafen. Trittst du ohne Sünde, was für uns nicht möglich ist, aber was für uns möglich ist mit bezahlten Sünden vor Gott, dann ist Gott der Himmel für dich. Dann ist er das Paradies für dich. Steht er dort mit offenen Armen für dich und empfängt dich. Ja, und so ist Gott für die einen die Hölle und für die einen der Himmel. Die Hölle ist Gottes ewiges Gericht an den Menschen, die sich nicht von ihren Sünden abgewandt haben. Und sie werden ewiglich in der Anwesenheit Gottes sein und für ihre Verfehlung bezahlen müssen. Und da gibt es eine Stelle, kommen wir wieder zurück zu Hebräer 10. Da wird das Ganze klar, oder auf jeden Fall nochmal unterstrichen. Ja, ich lese ab Vers 30 und 31. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und vielleicht müssen wir da ab und zu auch einfach unser Gottesbild wieder gerade richten. Gott ist heilig und ihm ist kein Böse. Nichts Böses zu finden. Und er kann das Böse auch nicht tolerieren. Und deshalb muss er es strafen. Und für Menschen, die mit Sünde vor Gott treten, für sie ist es ein schrecklicher Gott. Die Rache ist sein, er wird sie richten. Nun, es stellt sich aber die Frage, wie kann Gott denn trotz seiner Heiligkeit hier auf Erden Gemeinschaft mit uns haben? Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und die erste ist, dass Gott eine Umgebung erschafft für sich, die abgesondert ist für ihn. Und die zweite Möglichkeit ist, dass er Menschen, die mit ihm Gemeinschaft haben wollen, für sich absondert. Aber kommen wir zum ersten. Zu der Schaffung einer Umgebung, die für ihn abgesondert ist. Eine klare Grenzung, Abgrenzung zu dem sündigen Menschen. Und so erschuf Gott, ja, durch die Hand der Menschen, aber es ist immer noch Gottes Werk, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Und nachher, ein paar Bücher später, auf den Wunsch von David, unter Salomo dann nachher den Tempel. Und versucht auch ein Beispiel rauszusuchen. Es gibt Menschen, die haben ein sehr schwaches Immunsystem. Und die stecken sich mit jedem möglichen Erreger an. Und diese Menschen brauchen eine besonders sterile Umgebung. Eine für sie abgesonderte Umgebung. Und so ist der Tempel, und so war auch die Stiftshütte, ja, eine sterile Umgebung für Gott, die er brauchte, um hier auf der Erde Kontakt mit uns Menschen zu haben. Ein abgesonderter Bereich für ihn, ein geheiligter Bereich für ihn. Alles war ihm geweiht. Werkzeuge und Geräte, das können wir oft lesen. Und nichts durfte für etwas anderes verwendet werden. Und das unterstreicht einfach, das sind sehr viele symbolische Akte, die dahinter stehen, wo Gott einfach zeigt, der Mensch ist sündig und er ist heilig und es muss eine ganz klare Trennung sein dazwischen. Und immer wenn diese Grenze, diese klare Trennung, dieser sterile Bereich gegeben war, dann können wir sehen, dass eine Feuersäule oder eine Wolkensäule auf der Stiftshütte oder auf dem Tempel lag. Also mit der Stiftshütte können wir im zweiten Buch Mose lesen, Kapitel 40, kann es eben aufschlagen, ist nur nicht viel. Auch sehr interessant, da einfach die Parallelen zu lesen zwischen den beiden Textstellen, die ich gleich vorlese. Ab Vers 33 bis 35. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung, um den Altar, und hängte den Vorhang für den Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk, also er baute die Stiftshütte auf. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So viel dazu zu der Stiftshütte. Und nachher können wir das Ganze mit dem Tempel im Erste Könige, Kapitel 8 lesen. Das ist die Stelle, wo der Tempel eingeweiht wird. Einmal den Vers 8, Vers 6. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste unter den Flügeln der Cherubim. Und dann Vers 10 und 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, der füllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also genau das gleiche wie in der Stiftshütte. Gott war nun nah bei seinem Volk. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte diesen geheiligten Bereich, diesen abgesonderten Bereich für Gott. Verlor Israel jedoch aus Gott aus ihren Herzen, wich diese Wolkensäule. Und auch das können wir im Buch Samuel lesen. Die Söhne Elis und auch Eli selber haben diesen abgesonderten und geheiligten Bereich, diese sterile Umgebung für Gott verunreinigt und entweiht. Und in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1 können wir das lesen, dass das Reden Gottes selten geworden ist zu dieser Zeit. Die Wolkensäule hat sich entfernt, Gott ist von seinem Volk gewichen. Gott hatte keinen Ort mehr, der für ihn geweiht war. Und so sondert sich Gott ab. Und er konnte demnach nicht mehr mit ihnen sprechen. Gott sieht die Sünde, er kann sie nicht dulden und er richtet sie. Und so müssen Eli und seine Söhne sterben. Und dasselbe sehen wir mit dem Tempel. Die Wolkensäule war auf dem Tempel, aber Israel hat es nicht lange ausgehalten, diesen Bereich wirklich geheiligt zu halten. Und so ist auch die Wolkensäule vom Tempel gewichen und Israel wurde gerichtet. Und das ganze Alte Testament zeigt, dass dieses, dem Gesetz mit diesem Ort, der abgesondert ist für Gott, irgendwie keine Dauerlösung ist, um mit dem Menschen Kontakt zu halten. Es scheitert an den Menschen, nicht an Gott. Das ist ganz wichtig, das können wir in Römer 8, Vers 3 lesen. Ich finde, das ist mit der komplizierteste Vers in der Bibel. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn mir durchgelesen habe, bis ich ihn verstanden habe. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Weil sie sind Knaller. Was heißt das? Eigentlich geht daraus hervor, dass das Gesetz versucht hat, eben diese Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wieder aufzubauen, es aber nicht möglich war, oder es war dem Gesetz unmöglich, aber nicht, weil das Gesetz fehlerhaft war, sondern weil das Fleisch, weil der Mensch zu kraftlos war. Und was Gott dann tat, ist seinen Sohn zu schicken, in der gleichen schwachen Gestalt wie das Fleisch, wie das sündige Fleisch, um all unsere Verfehlungen, um all unsere Sünden an dem Fleisch Jesu zu verurteilen. Und so hat Jesus, so hat Gott, einen Weg geschaffen, um uns abzusondern, um uns zu heiligen, damit wir rein und unbefleckt sein, damit wir da Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben können. Und da möchte ich zum Abschluss dann noch Römer Kapitel 3 lesen, Vers 21 bis 25. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Aber obwohl wir nichts dazu beitragen können, zu unserer Heiligung, wünscht sich Gott trotzdem Gehorsam von uns. Wir singen jetzt ein Lied. Und nach dem Lied geht es mit Lals Teil weiter und dann wird er uns genau das näher bringen.
Ein berühmter Prediger wurde einmal auf einer großen Konferenz gefragt, was denn heutzutage das Problem der Christen ist. Die vielen Zuschauer waren wirklich gespannt auf seine Antwort. Was ist denn das Problem der heutigen Christen? Man hätte viele Antworten erwarten können. Zum Beispiel, die Christen reden zu viel und die handeln zu wenig. Die Christen sind untereinander so verstritten und sich überhaupt nicht mehr einig. Die Gemeinden, die passen sich heutzutage dem Zeitgeist an und nicht mehr der Bibel. Und so könnte man die Liste weiter fortführen. Aber seine Diagnose war weit grundlegender und viel, viel ernster, als die Zuschauer es je erwartet hätten. Das Problem der Christen heutzutage ist, sagt er, dass sie vergessen haben, wer Gott ist. Diese Kurzgeschichte habe ich in einer Predigt gehört, die um das Wesen Gottes geht. Und ich dachte, es trifft echt gut zu. Wir haben vergessen, wer Gott ist. Und eigentlich ist es das größte Thema, worüber sich Christen Gedanken machen sollten. Das Wesen Gottes. So wie Spurgeon einmal sagte, die höchste Wissenschaft, das erhabenste Nachsinn, die mächtigste Philosophie, der sich ein Kind Gottes aufmerksam widmen sollte, ist der Name, ist das Wesen, ist die Person, es ist das Werk, es sind die Taten und es ist die Existenz des großen Gottes, den wir Vater nennen dürfen. Und einer dieser Eigenschaften, ein Teil seines Wesens, haben wir gerade von Micha gehört, die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Aber, wie Micha schon gesagt hat, dabei soll es nicht bleiben. Nein, es geht weiter. Und dazu lasst uns mal gemeinsam 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16 lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Da steht, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und nicht nur das. Hier lesen wir diese Aufforderung, dass wir selber auch heilig sein sollen. Und darum soll es jetzt gehen. Wie können wir, wie kannst du, wie kann ich heilig sein? Dazu möchte ich zwei Fragen mit euch durchgehen und besprechen. Die erste Frage, was bedeutet es eigentlich, heilig zu sein? Die zweite Frage, wie kann ich in meinem ganzen Wandel heilig sein? Was bedeutet es, heilig zu sein? Wir haben schon einiges von Micha gehört, dass wir es überhaupt nicht schaffen, heilig zu sein. Es ist irgendwie eine ernüchternde Antwort, oder? Hier steht, seid heilig, aber dann merken wir, wenn wir uns damit beschäftigen, wir schaffen das eigentlich gar nicht. Du kannst es gar nicht schaffen, heilig zu sein. Ich kann es gar nicht schaffen, heilig zu sein. Keiner von uns schafft es, heilig vor Gott zu sein. Und wieso? Weil wir sündige Menschen sind. Wir sind schwach. Keiner kann alle Gebote Gottes halten. Oder gibt es hier einen, der das schafft? Dann bitte einmal die Hand heben. Nein, gibt es nicht. Keiner schafft es, die Gebote Gottes zu halten. Und deswegen kann keiner annähernd heilig sein, so wie Gott es von uns verlangt. Und dennoch steht hier, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Wie passt das zusammen? Wie können wir das jetzt eigentlich schaffen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch einmal gucken, was denn dieser Vers eigentlich beinhaltet. Es geht hier um Vers 16 im 1. Petrus Kapitel 1. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieser Vers ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Petrus zitiert hier 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2. Wer eine Bibel mit hat, kann gerne mit aufschlagen. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2. Da steht, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Es ist fast eine 1:1-Zitat, ja? Im Anschluss werden hier im Kapitel 19 einige Gebote genannt, die sie durchführen müssen, das Volk Israel, um heilig vor Gott zu stehen. Wir haben schon gehört, heilig bedeutet, abgesondert zu sein, anders zu sein. Doch warum verlangt Gott das von den Israeliten? Warum verlangt Gott das von seinem Volk? Gott wollte von Beginn an, dass sein Volk sich von den anderen Völkern unterscheidet. Er hat sein Volk ausgewählt und sie sollten ein Licht sein für die anderen Völker. Sie sollten sich von den anderen Völkern unterscheiden. Und dafür gab Gott die Gebote. Doch einige wissen vielleicht, damals die Israeliten, die lebten zur Zeit des Gesetzes. Heute leben wir in der Zeit der Gnade. Die Gebote, die alle dort stehen, die wurden in Jesus Christus erfüllt. Also was hat das jetzt mit uns zu tun? Wie können wir heilig sein? Es ist ganz einfach, nur durch Jesus Christus. Jesus kam auf diese Welt, um dich und um mich zu heiligen. Und das vor Gott. Ich möchte mit euch 3 Punkte durchgehen, die ein bisschen beschreiben, wie wir heilig sein können, vor, in und durch Gott. Das sind die 3 Punkte: heilig in Gott, heilig durch Gott und heilig für Gott. Ich hoffe, ich kann euch diese Unterschiede zwischen diesen 3 Punkten so ein bisschen klar machen. Der erste Punkt: heilig in Gott. Hier geht es in erster Linie nicht um eine Qualität, die wir erhalten können, sondern es geht um eine Beziehung. Heilig ist gleichzusetzen mit ganz in Gott zu sein. Für ihn abgesondert zu sein, für ihn abgesondert zu leben. Ein Leben vollkommen in Heiligung zu leben. Und das bedeutet, immer abrufbereit und immer dienstbereit zu sein. Ein kleines Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Meine Schwester arbeitet im Krankenhaus und hat hin und wieder so einen sogenannten Rufdienst. Man muss da Tag und Nacht wach sein und mit einem Anruf rechnen. Wenn man einen solchen Anruf bekommt, dann muss man innerhalb von einer halben Stunde auf der Arbeit sein und dort seine Arbeit verrichten. Heilig zu sein bedeutet auch, so einen Rufdienst für Gott zu haben. Wenn Gott sagt, ich brauche dich jetzt da und da, dann nimmst du dir nicht erstmal eine halbe Stunde und wartest, bis du dann dahin gehen kannst. Nein, du gehst sofort. Wir machen uns oft das Leben einfach und sagen, nächste Woche ist ja auch noch Zeit, dann mache ich das. Aus einer Woche wird ein Monat, aus einem Monat wird ein Jahr und irgendwie vergessen wir es dann vollständig. Heilig zu sein bedeutet, sofort zu gehen, diesen Rufdienst sofort durchzuführen. Heilig in Gott zu sein bedeutet, nach seinem Willen zu leben. Gott soll uns gestalten, so wie er es will. Gott soll uns prägen. Es sind nicht mehr unsere Begierden, unsere Leidenschaften, unsere Schwächen oder unsere Stärken, die uns vorantreiben. Nein, Gott ist es, der uns vorantreibt. Gott ist es, der sagt, mach das und mach das. Wir müssen die Bereitschaft zeigen, dass Gott uns verändern darf. Der 2. Punkt, heilig durch Gott. Heilig durch Gott bedeutet ganz einfach, dass wir durch Gott geheiligt worden sind. Durch das Blut Jesu Christi. Wir können von uns aus nicht heilig sein. Weder du noch ich. Egal wie sehr wir uns anstrengen. Der eine schafft es vielleicht, etwas heiliger als der andere zu sein. Aber wir schaffen es niemals, vollständig heilig vor Gott zu stehen. Aus eigener Kraft schaffen wir es niemals. Nur durch Jesus Christus, nur durch Jesu Blut schaffen wir es, heilig vor Gott zu sein. Wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, dann hat die Sünde überhaupt gar keine Macht mehr über uns. Dann sind wir frei, dann sind wir geheiligt durch ihn. Dann sind wir eine neue Schöpfung, so wie es in 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Durch Jesus werden wir geheiligt. Und durch Jesus können wir eine neue Schöpfung werden. Der dritte Punkt ist heilig für Gott. Heilig für Gott, das ist in dieser Zeit ziemlich schwierig, oder? Heilig für Gott bedeutet, sein Leben vollständig in Heiligung zu leben. Vollständig für Gott zu leben. Schaffst du das? Ich schaffe es nicht. Ich stehe morgens auf und das Erste, woran ich denke, ist eigentlich, oh Mann, wieder zur Arbeit oder zum Studium. Und eigentlich bin ich so müde, ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann sehe ich diese ganze Arbeit vor mir liegen und ich denke mir, wie soll ich das in dieser Zeit schaffen? Wenn ich dann an der Arbeit mich ransetze, dann gucke ich immer wieder auf die Uhr und denke, kann die Zeit nicht schneller vorbeigehen? Bin ich irgendwann zu Hause angekommen, kommen verschiedene Sachen. Es gibt hin und wieder mal Streitereien zwischen Eltern, zwischen Geschwistern. Und so denkt man da auch nicht wirklich, Gott, wie kann ich dir jetzt dienen? Gott, wie kann ich jetzt für dich leben? Sondern man kümmert sich um diese Streitereien. Man vertieft sich viel zu sehr da rein. Gibt es mal keine Streitereien, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt Zeit, ich treffe mich jetzt mit Freunden oder ich gehe jetzt meinen Hobbys nach. Und so ist unser Terminkalender jeden Tag bis aufs Äußerste belastet. Und man findet keine Zeit, irgendwie diese Beziehung zu Gott aufzubauen, in Heiligung zu leben. Und ich habe eigentlich das Schlimmste überhaupt vergessen. Jeder hat so ein Smartphone. Und man zieht das viel Zeit. Man nimmt das, was ist das für eine Ablenkung? So viele tausende Apps, die man sich installieren kann. So viele tausende von YouTube-Videos, die man sich angucken kann. Jetzt die ganzen Streaming-Diensten, ja? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wenn man sagt, okay, Smartphone ist nicht so mein Problem, dann gibt es halt noch den PC. Und dann sieht der oftmals viel interessanter aus als die Bibel. Oder als die Beziehung zu Gott. Und so leben wir in einer Zeit, in der es schwierig ist, heilig für Gott zu sein. Dann haben wir unsere Freunde und die ziehen uns immer wieder in ihre Verhaltensmuster. Obwohl wir doch eigentlich komplett anders sein sollten. Obwohl wir doch abgesondert sein sollten. Wie können wir in unserem ganzen Wandel heilig sein? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wie kann ich in meinem ganzen Wandel heilig sein? Wie kannst du in deinem ganzen Wandel heilig sein? Lasst uns dazu noch einmal gemeinsam 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14. Da steht, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wahnsinn, oder? Hier beschreibt Petrus, wie wir sind. Wir sind Kinder des Gehorsams, wir sind gehorsame Kinder. Er fordert uns nicht auf, seid gehorsam, sondern er sagt, ihr seid gehorsam. Ihr seid gehorsame Kinder. Und hiermit beschreibt er dann, wie ein Christ ist, wie ein Christ sein sollte, was sein Charakter oder sein Wesen ausmacht. Als Christen sollen wir Gott gehorsam sein. Und ich finde, genau das ist eigentlich das Fundament um in meinem ganzen Wandel heilig zu sein, Gott gehorsam zu sein. Weiter in dem Vers zeigt Petrus uns dann, wie wir nicht wandeln sollen. Und da steht: Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wir als Christen, wir sündigen immer noch. Und das ist mir bewusst. Ich bin leider ganz vorne mit dabei. Und das ist so, weil wir immer noch in unserem sündigen Körper sind. Weil wir schwach sind. Und in uns Christen gibt es immer noch diesen Kampf zwischen in uns. Den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Den Kampf zwischen dem, was Gottes Wort entspricht und dem, was Gottes Wort widerspricht. Den Kampf zwischen dem Gehorsam zu Gott und dem Ungehorsam zu Gott. Aber hier wird gesagt, ihr seid gehorsame Kinder. Ihr seid gehorsame Kinder. Passt euch also nicht den Begierden an, denen ihr damals dientet. Sondern ihr wisst es jetzt doch besser. Also dient nicht mehr den Begierden von damals. So wissen wir also, wie wir jetzt nicht leben sollen. Wir sollen nicht den alten Begierden hinterherjagen, sondern gehorsam sein, Gott gehorsam gegenüber. Petrus lässt uns hier aber auch nicht alleine mit dieser Sache stehen, wie wir nicht zu leben haben, sondern in 1. Petrus 1, Vers 15 steht dann: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heilig wurde jetzt ziemlich häufig erwähnt. Es ist abgesondert, es ist anders. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Frage klären, was bedeutet denn eigentlich in eurem ganzen Wandel? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, was bedeutet das? Mit eurem ganzen Wandel heilig zu sein, ist einfach alles gemeint. Dein Denken sollte das Denken Gottes widerspiegeln. Deine Reden sollte die Worte Gottes widerspiegeln. Dein Handeln sollte das Handeln Gottes widerspiegeln. Dein Kleidungsstil sollte das Wesen Gottes widerspiegeln. Wenn Gott die Sünder liebt, dann sollen wir die Sünder auch lieben. Wenn Gott jedoch die Sünde hasst, dann sollen auch wir die Sünde hassen. Die Sprache der Bibel soll zu unserer Sprache werden. Wir sollen heilig sein, weil der, der uns berufen hat, heilig ist. Und das schaffen wir nur durch Gehorsam. Das grundlegendste, der grundlegendste Unterschied zwischen uns Christen und den Nichtchristen ist der Gehorsam zu Gott. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, dann leben wir so, wie die Welt lebt. Heilig zu sein bedeutet jedoch, anders zu sein. Wir wollen uns unterscheiden von den Menschen, die gottlos leben. Wir wollen anders als die Menschen um uns herum sein. Wenn die Menschen um uns herum fluchen und sich besaufen, wenn sie stehlen und lügen, dann sollen wir anders sein. Wir sollen uns unterscheiden von ihnen. Und wieso? Weil Gott anders ist. Gott ist der Maßstab, an dem wir uns messen sollen. Auf ihn schauen wir und nach ihm strecken wir uns aus. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass es unmöglich ist, das zu erreichen. Natürlich ist es unmöglich, aber das bedeutet nicht, dass wir danach streben sollen, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Gott ist das Maß und wir sollen ihn als unseren Maßstab setzen. Wir sollen uns danach ausstrecken und versuchen, so heilig zu sein wie er. Und das ist nicht eine einmalige Sache. Diese Heiligung, diesen Lebenswandel musst du Tag für Tag neu aufbauen. Danach musst du dich jeden Tag aufs Neue ausstrecken. Du kannst es nicht einmal sagen, ich habe mich jetzt ausgestreckt, ich habe es jetzt einmal vielleicht geschafft und das war's. Nein, Tag täglich. Wie sieht es bei dir aus? Lebst du ein Leben in Heiligung? Streckst du dich nach diesem Ideal aus? Versuchst du es täglich zu erreichen? Ich möchte dich und auch mich heute dazu auffordern, versuch dich tagtäglich neu nach Gott auszurichten. Und diese Aufforderung, dass du heilig sein sollst, als Maßstab zu setzen und es versuchst täglich zu erreichen. Lass uns aufstehen und ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn auf die Welt gesandt hast, um unsere Sünden zu vergeben und damit wir heilig vor dir sein können, Herr. Wir sind eigentlich so unwürdig, vor dir zu stehen, aber du hast einen Weg geschaffen, damit wir es trotzdem können. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist groß und du bist heilig und du gibst uns diese Aufforderung, dass wir auch heilig sein sollen. Leider schaffen wir es eigentlich gar nicht, diesen Maßstab zu erreichen. Und trotzdem möchte ich dich bitten, Herr, hilf uns tagtäglich immer mehr und mehr zu dir zu wachsen, immer mehr und mehr dieses Ideal zu entsprechen und dir nahe zu kommen, Herr. Ich bitte für jeden Einzelnen, dass du ihn auf dieser Reise bewahrst und segnest, Herr. Ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns immer hörst, egal in welcher Situation wir sind und egal welches Anliegen wir haben. Du bist da und du hörst uns. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.